Ability to go.
Mal ehrlich, wer kennt das nicht? Der Handy-Akku gibt den Geist auf. Aber ein Ersatzakku? Kaum machbar. Oder die Waschmaschine streikt. Doch niemand fühlt sich zuständig. Reparieren? Fehlanzeige. Stattdessen heißt es, wegwerfen und neu kaufen. So läuft unser Wirtschaftssystem. Aber mal ganz ehrlich, das ist doch Wahnsinn. Ökonomisch? Fragwürdig. Ökologisch? Eine Katastrophe. Warum sind wir in dieser Wegwerfspirale gefangen? Und vor allem, wie kommen wir da raus? Ein Ausweg ist das neue EU-Recht auf Reparatur. Und vor allem der wachsende Refurbish-Markt in Deutschland. Die EU hat mit ihrer Initiative zum Recht auf Reparatur einen wichtigen Schritt gemacht, um Nachhaltigkeit zu fördern und die Lebensdauer von Produkten zu verlängern. Aber was bedeutet das konkret für Hersteller, Händler und Dienstleister? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten und wie können Unternehmen von diesem Trend profitieren? Darüber sprechen wir heute mit Daniel Büchle, Geschäftsführer der gemeinnützigen Firma AFB, und Kai Keune, der dort Sustainable Business Development Manager ist. Als größtes, nicht profitorientiertes IT-Unternehmen in Europa hat AFB sich auf die Datenlöschung und Wiedervermarktung gebrauchter IT- und Mobilgeräte von Konzernen, Versicherungen, Banken und öffentlichen Einrichtungen spezialisiert. Für ihr soziales und ökologisches IT-Konzept erhielt AFB unter anderem 2024 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und 2020 die Auszeichnung als Europas Sozialunternehmen des Jahres.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Sustainability to Go. Heute reden wir über ein Thema, was jedem im Alltag immer wieder begegnet, nämlich geht um das Thema Elektroschrott. Ich habe dazu mal eine Statistik rausgesucht und danach wird allein in Deutschland knapp 1 Million Tonnen Elektroschrott jedes Jahr produziert, sagt man sehr schön. Aber eigentlich wird es ja nicht produziert, sondern es wird ja eigentlich weggeworfen. Und ganz oft, mir geht das so, wo ich mir denke, Mensch, das ist ja eigentlich gar kein Schrott. Das könnte man ja noch reparieren. Oder bei einem Rechner ist es häufig so, dass das dann nicht mehr funktioniert, weil einfach die Software nicht mehr mitspielt, aber eigentlich der Rest ganz gut ist. Im Grunde ein Luxusproblem, was wir nicht haben sollten. Die Industrie wird uns natürlich sagen, klar, Mensch, neues Gerät kaufen, aber das muss nicht unbedingt sein. Und deshalb freue ich mich sehr über meine beiden Gäste heute, die ich gerne begrüßen möchte. Das ist zum einen Daniel Büchle und Kai Keune. Hallo Herr Büchle, erstmal zu Ihnen. Sie sind Geschäftsführer bei AFB.
Korrekt. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ganz genau, richtig angekündigt, bin Geschäftsführer bei AFB Social and Green IT und freue mich sehr auf den Podcast heute zu dem spannenden Thema.
Sie haben sich Verstärkung mitgebracht, das ist Kai Keune. Kai Keune, habe ich gelesen, Sie sind Sustainable Business Development Manager. Boah, ein langer Titel, viel länger als Geschäftsführer. Müssen Sie auch mehr machen?
Mehr bestimmt nicht, aber ich habe andere Aufgaben und versuche Daniel Büchle natürlich bei vielen Themen so gut wie es geht zu unterstützen. Unter anderem diese ganzen regulatorischen Dinge, die vielleicht auch von der EU kommen, mit denen wir uns beschäftigen. Gerade das Thema Recht auf Reparatur ist da ja gerade ein sehr aktuelles, was uns als AFB natürlich auch direkt umtreibt.
Dazu würde ich gerne bei Ihnen dann auch starten, Herr Keune. Vielleicht fangen wir mit einer definitorischen Frage an oder einer Erklärung. Es gibt ja diesbezüglich eben diese EU-Regulatorik, von der Sie gerade sprachen, das Recht auf Reparatur. Was heißt denn das?
Ja, das ist das Recht für den Verbraucher, dass er zukünftig seine Geräte auch reparieren lassen kann, wenn er sie sich gekauft hat. Und da die Möglichkeit hat, sich beispielsweise auch eine Werkstatt frei auszusuchen, wo er das Ganze durchführen lässt oder auch welche Ersatzteile er für diese Geräte verbauen lässt. Und das kommt alles mit diesem Recht auf Reparatur. Ist jetzt erstmal ein Thema, was vor allen Dingen auf weiße Ware, also Waschmaschinen und Wäschetrockner und so weiter geht, aber natürlich auch entsprechende Regelungen bereithält für Smartphones und Tablets.
Da würde ich gerne gleich nochmal intensiver drauf eingehen, weil da ist ja häufig auch so ein technisches Problem da, weil die ja entsprechend verbaut sind. Aber bleiben wir nochmal ganz kurz tatsächlich bei diesem Thema Recht auf Reparatur. Herr Büchle, das klingt ja eigentlich erstmal ganz sinnvoll. Das sind ja eigentlich dann auch viele Vorteile für die Umwelt und die Wirtschaft. Und was bedeutet das eigentlich für so ein Refurbish-Unternehmen wie Ihres?
Ja, ich glaube, da muss man dazu sagen, dass sich das Recht auf Reparatur ja vor allen Dingen auf neue Geräte auswirkt, die ja quasi noch hergestellt werden müssen, in den Markt kommen. und dann im Idealfall lang genutzt werden, länger als bisher, auch durch Reparatur, und dann vielleicht irgendwann im Idealfall zu einem Refurbisher kommen. Das heißt, bis wir die Auswirkungen spüren, wird es sicherlich noch eine Weile dauern. Aber ja, der Hintergrund ist vollkommen richtig. Wir produzieren diese Mengen an Elektroschrott, weil es eben ja deutlich günstiger ist, ein Neugerät irgendwie zu kaufen, anstatt sein defektes Gerät selber zu reparieren oder reparieren zu lassen. Und das ist einfach nicht nachhaltig. Und deswegen ist die Initiative vollkommen richtig. Ziel muss es sein, dass Geräte länger genutzt werden, dass das Produktdesign besser wird, dass mehr repariert wird und einfach weniger weggeschmissen wird. Das ja, sollte uns eigentlich sollte für uns ein großes Ziel sein, einfach auch um nachhaltiger zu agieren und vor allen Dingen Ressourcen zu schonen.
Jetzt erlauben Sie mir da eine kaufmännische Nachfrage. Klingt ja gut, wenn ich denn Recht habe auf Reparatur, aber die Reparatur will ja auch bezahlt sein. Ist da nicht eigentlich in Europa und insbesondere in Deutschland bei den Löhnen hier jetzt, das sind nicht einfach viel zu teuer?
Das ist ein sehr spannendes Thema und das frage ich mich tatsächlich auch. Welche Auswirkungen wird das haben? Weil das Recht auf Reparatur besagt ja zum Beispiel, dass die Hersteller eben zum Beispiel die Reparatur und auch die Ersatzteile zu einem angemessenen Preis anbieten muss. So, was bedeutet angemessen? Und ich glaube, da ist viel Spielraum tatsächlich drin. Und es wird sich zeigen, die Hersteller werden dann verpflichtet, also Ersatzteile, vielleicht mehr Ersatzteile herzustellen, diese Ersatzteile zu lagern, teilweise für viele Gerätegenerationen, dann auch Reparaturanleitungen zugänglich zu machen. Vielleicht reparieren sie auch selber, das heißt, sie brauchen räumliche und personelle Ressourcen. Und dass das Thema nicht umsonst geht, das sollte uns, glaube ich, klar sein. So, ich glaube, was angemessen bedeutet, das werden dann irgendwann die Gerichte auch entscheiden mit Urteilen, ob jetzt jemand zu viel oder zu wenig für ein Ersatzteil verlangt hat. Aber durchaus glaube ich schon, dass das ein Problem werden kann, wenn so viel Reparatur in Europa angeboten wird. Also ja, die Personalressourcen und dann eben auch die Löhne. Wir haben jetzt schon das Problem, dass teilweise eben Geräte in Asien refurbished werden, weil es zum Beispiel dort deutlich günstiger ist und weil gerade bei Smartphones vielleicht dann auch die Logistikkosten nicht mehr die Rolle spielen. Also da müssen wir, glaube ich, verdammt aufpassen, dass das ganze Thema auch wirtschaftlich in Europa darstellbar ist.
Inwieweit kann dieses Thema nicht nur Recht auf Reparatur, sondern auch das Thema Refurbishing und Wiederaufbereitung und eigentlich auch ein vernünftiger Umgang mit Elektroschrott einfach auch tatsächlich nicht nur der Umwelt und der Wirtschaft, sondern auch so ein bisschen unsere Position in der Welt stützen. Ich gebe den Ball erstmal an Sie, Herr Keune, und dann vielleicht nochmal an Herrn Büchler, weil ich glaube, beide Perspektiven da spannend sind.
Also bei dem Kreislaufwirtschaftsthema ist ganz oft gerade das Rohstoffthema immer eins, was gespielt wird. Aber an sich ist es ja so, wenn wir über Kreislaufwirtschaft sprechen, dass dieses am Ende des Recycling, der letzte Schritt sozusagen, eigentlich immer der sein sollte, der nicht erreicht wird. Also an sich wollen wir Reuse letztendlich fördern, ne? Also wenn wir jetzt die Abfallhierarchie anschauen, wollen wir eigentlich beim Recycling nicht ankommen, weil wir einfach wahnsinnig viel Energie beispielsweise einsetzen müssen, um Recycling unter Umständen auch durchführen zu können. Und das ist ja auch was in Europa nicht unbedingt viel verfügbar ist, wie wir mittlerweile wissen. Also Energie ist teuer und von daher muss immer ein Fokus eigentlich sein auf Reuse. Aber da gibt es auch beispielsweise Erfahrungen vom Rundentisch Reparatur, also was die Funktionalität von Geräten angeht. Die haben irgendwann mal angefangen, Repair-Cafés sich auf einen Wertstoffhof zu stellen und haben gesagt, hey, dann fragen wir mal die Leute, die defekte Geräte abgeben, ob wir die nicht übernehmen können zum Reparieren, also quasi vor dem Entledigungswillen quasi retten, weil danach ist es dann Abfall, und haben dann die Leute angesprochen, ob sie denn diesen Toaster oder diese Brotschneidemaschine oder was auch immer dort abgegeben wurde, nicht an das Repair-Café spenden möchten zur Wiederaufbereitung. Haben die Leute gesagt, können wir machen, aber reparieren müsst ihr das nicht, weil das Ding funktioniert noch. Ich will es einfach nur loswerden. Also da müssen wir uns als Gesellschaft ganz intensiv damit auseinandersetzen, was wir da eigentlich tun.
Herr Büchle, reparieren kommt ja vor Refurbischen. Wenn ich das jetzt ewig reparieren lasse, dann mache ich Ihnen doch das Geschäft kaputt, weil ich es ja nie wieder irgendwo bei Ihnen dann refurbischen lasse, weil ich es ja immer selber weiter repariert nutze, oder?
Ja, ich glaube, wenn wir Produkte länger nutzen wollen, dann wird beides notwendig sein. Also und das ist ja das Schöne, dass es die Hersteller dazu zwingt, vielleicht auch über das Ökodesign, über das Produktdesign nachzudenken, Das wird Geräte langlebiger machen. Klar, Geräte werden irgendwann kaputt gehen. So, und wir können sie reparieren, andere können sie reparieren. Damit kann, glaube ich, auch eine Wirtschaft wachsen. Damit können wir wachsen, aber ich glaube, ganz andere, viele andere Reparaturbereiche. Aber es wird auch nicht ohne Refurbishment gehen, weil so ein Notebook, das vielleicht 5, 6 Jahre alt ist, ja, das kann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Arbeitsspeicher gebrauchen oder eine neue Festplattentechnologie, wie auch immer, um es überhaupt dann noch länger nutzen zu können. Von daher glaube ich, dass wir als Refurbisher da einen großen Beitrag leisten können, auch einiges vom Kuchen abbekommen können und dadurch auch noch viele Arbeitsplätze in Europa schaffen können. Also das sehe ich jetzt weniger als Konkurrenz. Da haben wir viel mehr mit dem Thema Produktdesign zu kämpfen, dass wirklich Geräte reparierbar sind, dass Dinge wie Akku, Speicher etc. getauscht werden können. Da haben wir, glaube ich, den viel größeren Hebel.
Trotzdem wird auch bei Ihnen irgendwann mal sicher das eine oder andere an Materialien anfallen, die dann doch entsorgt werden müssen. Inwieweit, wie kann ich mir das eigentlich bei Ihnen im Hause vorstellen mit dem Thema Kreislaufwirtschaft und wie stellen Sie eigentlich sicher, dass so Ressourcen wie, über die man ja heutzutage so viel redet, wie seltene Erden oder Edelmetalle und all das, was zum Beispiel in Elektrogeräten und Computern drin ist, dass das wieder in den Kreislauf zurückgeführt wird? Wie machen Sie das bei sich zu Hause im Unternehmen?
Genau, also wie Kai schon richtig gesagt hat, Reuse sollte immer als erstes stehen. Und deswegen, ich würde mal sagen, geben wir bei jedem Gerät alles, dass es wirklich so lange wie möglich leben kann. Und da macht auch dieser Zyklus Sinn, dass die Geräte von Unternehmen und Behörden kommen, die nach 3, 4, 5 Jahren dann eben dort nicht mehr eingesetzt werden können und dann zu Privatpersonen oder Schulen, Kindergärten, NGOs weitergehen, weil dort eventuell auch die Ansprüche an Performance und Sicherheit nicht ganz so hoch sind. So, das probieren wir, das auszureizen bei jedem Gerät. Aber natürlich gibt es dann auch Geräte, die wir nicht refurbischen können, weil es keine Softwareunterstützung mehr gibt, weil wir es durch ein schlechtes Produktdesign nicht reparieren können oder weil sie halt tatsächlich einfach mal zu alt sind. So, und da geht es um das Thema, das, was Sie auch vorher gesagt haben, mit der Rohstoffknappheit, mit der Abhängigkeit, dass wir da in Europa eigentlich echt gute Recyclingbetriebe bzw. Schmelzen haben, die nicht nur Kupfer, sondern ganz viele andere Rohstoffe wiederherstellen können. Und da müssen wir dafür sorgen, dass in solche Betriebe dann vorzerlegt Platinen und andere Dinge ausgeräten kommen. Und das machen wir auch schon seit 20 Jahren, teils mit einem eigenen Zerlegebetrieb bei uns, wo wir auch wiederum die Möglichkeit haben, bei uns Arbeitsplätze zu schaffen, aber generell Europa die Möglichkeit hat, in diesem Sektor Arbeitsplätze zu schaffen, dass dann quasi die Geräte zerlegt, dann dort eingeschmolzen werden können und dass da eben dann Sekundärrohstoffe entstehen können und wir da nicht ganz, wir werden, glaube ich, nie ganz unabhängig werden, aber ein Tick unabhängiger von anderen Kontinenten. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den man noch intensiver gehen muss.
Erlauben Sie mir da noch eine Nachfrage von Ihren Tätigkeiten. Das machen andere ja auch. Jetzt hat aber die AfB an verschiedenen Stellen immer Nachhaltigkeitspreise und andere Auszeichnungen gewonnen. Was machen Sie denn anders oder besser als Ihre Wettbewerber?
Ja, ich glaube, unser großes Differenzierungsmerkmal ist, dass wir von Stunde 1 seit der Gründung im Jahr 2004 als Inklusionsunternehmen agieren. Bedeutet, dass in unserer Belegschaft von den 680 Mitarbeitenden in 5 Ländern knapp 50% Menschen sind, die eine Behinderung haben, eine körperliche Beeinträchtigung, eine psychische Beeinträchtigung. Und das ist eigentlich unser Konzept in all diesen Wertschöpfungsstufen, also von der Abholung von IT- und Mobilgeräten bei Unternehmen über Wareneingang erfassen, testen, löschen, reinigen, reparieren, aufrüsten, verkaufen, aber auch in der Zerlegung eben, dass ja Arbeitsplätze, zukunftssichere, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden können. Das ist neben dem ökologischen Mehrwert, den wir schon erläutert haben, der große soziale Mehrwert, den wir mit unserem Geschäftsmodell bieten können und mit dem wir bisher ja fast 2000 Unternehmen und Behörden auch überzeugen konnten, sich daran zu beteiligen.
Herr Keune, Herr Büchle sprach gerade davon, dass beim Thema Kreislaufwirtschaft und Materialwirtschaft da auch Europa sehr, sehr viele und sehr, sehr gute Strukturen hat und sich da nicht verstecken braucht. Und im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie auch sehr stark am Thema Politik interessiert sind. Deshalb frage ich Sie mal eine politische Frage dazu. Wie kann Politik das eigentlich weiter beschleunigen, unterstützen, fördern? Ich habe zum Beispiel im Vorfeld gelesen, steuerliche Anreize, Subventionen, ist das alles ein guter Weg? Oder was würden Sie eigentlich, wenn Sie jetzt Politiker wären und Vorschläge machen könnten, da machen?
Ja, also die Länder haben es in der Tat in der Hand. Also das Recht auf Reparatur ist ja jetzt beschlossen, wird 2026 in Kraft treten und muss jetzt in nationale Gesetzgebung übertragen werden. Und da ist ja immer Unschärfe drin, um einfach den Ländern die Möglichkeit zu geben, für ihre regionalen und für ihre eigenen Märkte sich da anzupassen. Und da gibt es ja Beispiele, die jetzt ja in Thüringen beispielsweise oder auch in Österreich schon waren, mit dem Reparaturgutschein, dass dort Reparatur gefördert wird, weil wir hatten es ja eingangs auch schon im Gespräch, dass wir die Fachkräfte und das Personal unter Umständen gar nicht haben und erstmal diese, ja, ich sag mal, dieses Netzwerk an Werkstätten und diese Auffindbarkeit von Werkstätten überhaupt erst wieder etablieren müssen. Das ist ja heute nicht der Normalzustand, dass Geräte repariert werden. Also ich glaube, diesen Reparaturbonus beispielsweise zu nutzen, um genau das anzureizen, dass Unternehmen sich da stärker mit auseinandersetzen, vielleicht Mitarbeiter ausbilden, das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, um das Ganze dann auch erfolgreich als Wirtschaftszweig zu etablieren und nicht von Subventionen abhängig zu machen.
Jetzt haben Sie beide immer wieder auch das Thema Fachkräftemangel oder Kompetenz angesprochen. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Also ich bleibe mal ganz kurz, Herr Körne, bei Ihnen und Ihrem Café. Also aufschrauben kann ich auch, aber dann gucke ich da rein und schaue mich um und frage, wer kann denn da so noch das reparieren? Und da ist uns ja tatsächlich so etwas die Kompetenz abhanden gekommen, weil wir ja eigentlich über Jahre hinweg ins Regal greifen, um so ein neues Gerät zu holen, aber so Elektromeister, Elektrotechniker, auch so Fernsehtechniker, ich erinnere mich, früher gab es das noch irgendwie so auf der Straße, solche, das gibt's ja alles gar nicht mehr, also was machen wir denn da?
Genau, in der Breite gibt es das nicht mehr, das ist ein riesengroßes Problem und da müssen wir letztendlich anfangen, auszubilden, also diese Berufe auch wieder zu fördern, Interesse zu wecken, junge Menschen dafür zu interessieren, dass sie da auch reingehen wollen. Und das ist nichts, was man von oben verordnen kann und was dann schnell funktionieren kann, sondern das ist ein Prozess, der dann jetzt ans Laufen kommt. Und es ist schade, dass wir das Ganze verloren haben. Also als Beispiel dazu, ein großer Verfechter vom Recht auf Reparatur ist Steve Wozniak, von einer der Apple-Gründer. Und der sagt ganz klar, wenn es damals nicht die Möglichkeit gegeben hätte, an diese Informationen rund um Reparatur ranzukommen, würde es das Unternehmen Apple, was er damals mitgegründet hat, so nicht geben, weil er gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, diese Kompetenzen aufzubauen, um den ersten Apple-Computer dann letztendlich auch zu bauen.
Herr Büchle, wie machen Sie das? Sie müssen ja auch Leute haben, die das alles reparieren können und ganz viele. Und wie ist das Thema Weiterbildung und Qualifizierung dann bei Ihnen organisiert?
Ja, ich glaube, die Lösung ist, dass wir als Betrieb einfach die Anforderungen nicht so hoch setzen zu Beginn, sondern einfach mehr selber ausbilden und auch fortbilden. Sonst haben wir wirklich ein Problem, weil es da ja viel zu wenig Arbeitskräfte gibt. Und wenn das Thema jetzt ein bisschen dann zu boomen anfängt, wird das Ganze ja nicht leichter. Das heißt, wir müssen unseren Mitarbeitenden Zeit geben auch, Zeit der Einarbeitung. Gerade bei Menschen mit Beeinträchtigungen ist auch so, dass viele aufgrund ihrer Behinderung leider gar nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie so eine Ausbildung zu machen. Und trotzdem gibt es sehr viele Menschen, die irgendwie gerade auch in ihrer Jugend, ich sag mal, der Reparaturspezialist oder der IT-Spezialist im Freundeskreis waren und dadurch Dinge gelernt haben, die vielleicht sogar wichtiger sind als in einer offiziellen Ausbildung. Also gerade es geht um das Innenleben von PCs, von Notebooks, teilweise um Smartphones. Da erleben wir immer wieder Menschen, die völlig wahnsinnige IT- oder Kenntnisse da haben und dadurch super geeignet sind. Und trotzdem, ja, die Technik ändert sich ständig. Ein Hersteller, der vielleicht das Modell A noch super zerlegbar, reparierbar rausgebracht hat, baut im nächsten Modell auf einmal mega viele Hürden ein. Sowas lernt man nicht in der klassischen Ausbildung, dann damit zurechtzukommen. Sowas lernt man, indem man sich mit den Geräten beschäftigt, indem man irgendwie googelt, in Blogs liest, drum telefoniert, wie das vielleicht andere gemacht haben. Da haben wir natürlich mit der Größe von unserer Unternehmensgruppe schon ein bisschen Erfahrung, die wir dann intern teilen können. Aber vor allen Dingen muss man, glaube ich, Geduld haben und Menschen auch viel Zeit geben, sich eben über diesen, sag mal, unkonventionellen Weg auch fortzubilden.
Jetzt ist manchmal der Wille da, aber die Technik lässt es gar nicht so einfach zu. Herr Keune, Sie sprachen ja vorhin davon, dass das Steve Wozniak da vielleicht auch Apple möglich gemacht hat, indem das alles reparabel war. Mittlerweile haben die aber die Verklebepistole, glaube ich, entdeckt und hatten es vor gar nicht so langer Zeit hier im Haus auch so ein Beispiel, wo wir gesagt haben, ja, also der Computer, der Apple ist eigentlich noch ganz gut, der bräuchte aber mehr Arbeitsspeicher. Und dann haben wir gesagt, naja, dann rüsten wir halt nach. Und dann sagt man uns, das kann man nicht, das ist komplett hinten verklebt. Also da ist nichts mit Nachrüsten. Das ist ja ein großes Problem. Herr Büchle sprach ja auch vorhin davon, dass nicht einfach die Geräte manchmal das gar nicht so hergeben. Was muss da passieren?
Ja, also da gibt es ja parallel zum Recht auf Reparatur die Ökodesign-Richtlinie für nachhaltige Produkte, fast so lang wie mein Jobtitel. Und da ist es in der Tat so, dass da drinne geregelt wird, dass Geräte reparierbar sein müssen mit einfachen Werkzeugen und diese Werkzeuge eben auch zur Verfügung gestellt werden müssen. Und gerade bei Verschleißteilen, ne, also wenn wir jetzt gerade eine Batterie anschauen bei einem Smartphone, also eine Batterie kann ja natürlich nach 2 oder 3 Jahren schon, je nachdem wie sie behandelt worden ist, nicht mehr ihren Dienst tun, wie man sie gerne in einem Mobiltelefon hätte. Und aus ökologischer Sicht macht das natürlich total Sinn, nicht das Produkt auszutauschen, sondern nur dieses eine Bauteil auszutauschen. Und in den letzten Jahren, wie Sie es schon gesagt hatten, war es so, dass es immer schwieriger geworden ist, diese Teile auszubauen. Aber man merkt, dass dort der Druck von der Regulierungsseite dazu führt, dass die Unternehmen sich dem Thema annähern, also oder annehmen. Im Fall von Apple ist es jetzt so, beim neuesten iPhone, dass die jetzt einen Spezialkleber mittlerweile verwenden, den man über eine Batterie quasi ansteuern kann und dann löst er sich entsprechend auf oder löst seine Klebekraft auf und dann kann man die Batterie entsprechend leichter rausnehmen, ohne jetzt einen Spatel zu benutzen oder anderes, was dann am Ende diese Hülle von dieser Batterie beschädigen würde, wo ja auch entsprechende Chemikalien drin sind. Und da ist es gerade zum Schutz von den Leuten, die das reparieren, natürlich wahnsinnig wichtig, dass man da sich als Laie an sowas unter Umständen nur ranwagt, wenn man sich wirklich sicher ist, was man da tut. Also mit den älteren Geräten, mit den neueren Geräten wird das hoffentlich anders.
Herr Büchle, Sie sprachen ja auch vorhin davon, dass Sie sagten, also beim Thema Produktentwicklung, insbesondere Produktdesign, da muss ich was tun, das kann so nicht bleiben. Was stört Sie da am meisten?
Ich glaube, generell stehen wir halt vor der Herausforderung, vor der, ich nenne es mal Nachhaltigkeits-Wirtschaftsherausforderung, dass ein Hersteller letztendlich davon lebt, so schnell wie möglich neue Produkte in den Markt zu bringen. Und dabei natürlich ein wirtschaftliches Interesse hat, dass Geräte nicht ewig leben. So, das muss uns, glaube ich, einfach bewusst sein, dass das ist das Geschäftsmodell von Herstellern. Dafür kann man es verteufeln oder nicht. Wir sind nicht in deren Haut, aber das ist das Grundproblem. So, man kann über Regulatorik ein bisschen was machen, aber natürlich, wie gesagt, Hersteller sind ja auch kreativ. Hersteller haben sicherlich eine deutlich größere Lobby, egal ob in Berlin oder in Brüssel oder wo auch immer, als ist der Refurbishment-Sektor. Und da muss man einfach auch dann damit rechnen, dass neue Regeln auch ja, irgendwelche Schlupflöcher finden oder ja, neue Kreativität hervorbringen. Und ja, für uns ist natürlich, wenn man es gerade so ein Notebook nimmt, was sind die Dinge, die wir am meisten tauschen mussten in der Vergangenheit? Das ist so ja, ein Arbeitsspeicher, Upgrade, das, was Sie gesagt haben, aber vor allen Dingen ein Akku, auch mal eine Festplatte. Der Rest vom Gerät, der ist eigentlich relativ unkritisch. So diese drei Dinge, die sind wichtig, aber dann spielt natürlich auch das Thema Software-Update eine riesige Rolle, egal ob Android, ob Apple oder eben das, was wir gerade verstärkt dieses Jahr auch erleben, End of Life bei Microsoft, beim Windows 10 Betriebssystem, was letztendlich dazu führt, dass das Millionen oder Milliarden von Geräten ja zum Elektroschrott werden, obwohl diese Geräte noch bisher ja absolut super im Einsatz waren bei ganz vielen Privatpersonen, NGOs und auch bei ganz vielen Unternehmen. So, das sind die Dinge, wo ein bisschen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, was Hersteller angeht, eben nicht Hand in Hand gehen aktuell. Ein großes Problem, das man, glaube ich, irgendwann lösen muss, ja.
Herr Conny, jetzt haben Sie ja vorhin beschrieben, die EU hat da was beschlossen, das wird in nationales Recht umgesetzt, soweit die politische Ebene. Und was glauben Sie, aus dem Bauchgefühl heraus, wie wird das auch angenommen, das Thema? Wie wird das auch sozusagen in der Praxis gelebt oder ist das am Ende eine Regel und die Leute schmeißen trotzdem weiterhin alles weg?
Das wird sich zeigen. Also das ist, glaube ich, dass die Basis erstmal geschaffen worden ist, dass das Ganze sinnvoll passieren kann, ist wichtig. Und es gibt auch schon Länder, die beispielsweise Vorstöße gemacht haben. Wenn man jetzt über den Rhein schaut, von Ettlingen, wo wir sitzen, nach oder von Karlsruhe aus nach Frankreich, da ist es beispielsweise so, dass es heute schon ein Portal gibt, wo ich anschauen kann, wie die Reparierbarkeit von Produkten ist. Ab diesem Sommer wird es beispielsweise auch ein neues Energielabel geben, was rauskommt für Smartphones, wo dann draufsteht, wie ist die Akkulaufzeit von dem Gerät unter einer bestimmten Last. Also sprich, das Energielabel wird erweitert, wie reparierbar ist das Gerät. Also es wird dem Verbraucher ja insgesamt transparenter gemacht. Und ich glaube schon, dass es eine Kaufentscheidung durchaus beeinflussen kann, wenn ich da drauf schaue und sehe, ich kaufe jetzt ein richtig teures Produkt, aber ich habe eine sehr geringe Reparaturmöglichkeit.
Herr Büchle, komm nochmal zu einer Statistik am Anfang zum Schluss zurück. Eigentlich geht es ja darum, diesen Elektroschrottberg zu vermeiden oder zu reduzieren. Welche Rolle oder wird da aus Ihrer Sicht in den kommenden Jahren eigentlich auch tatsächlich der Refurbish-Markt einnehmen? Welche Rolle wünschen Sie sich dabei und wie sehen Sie aber auch tatsächlich Ihre Position in den kommenden Jahren?
Ja, ich glaube, wichtig bei dem Thema Reparatur ist das, was auch der Herr Keune schon gesagt hat. Wir müssen vor allen Dingen viel aufklären, viel sensibilisieren, einfach die Menschen zurückbringen zum Gedanken, dass was überhaupt repariert werden kann, egal ob sie es selber machen oder ob es jemand anders macht, weil dieser Gedanke ist einfach in viel zu vielen Köpfen drin, okay, ich nutze was und danach wird es Schrott, egal wohin ich es bringe. Und gleichzeitig müssen wir es schaffen, dass diese Reparatur wirtschaftlich wird. So. Und das Thema, das ist ja das, wo wir auch in der Branche schon seit 20 seit, oder andere seit 30 Jahren zeigen, dass es funktioniert, weil es lukrativ sein kann, ein refurbishedes Gerät zu kaufen, weil wir einen Preisunterschied haben, teilweise einen hohen Preisunterschied zu den Neugeräten. Wir wissen alle, was ein neues Apple-Handy kostet, wenn es auf den Markt kommt. So, viele können sich das nicht leisten, wollen sich nicht leisten, nutzen aber gerne eigentlich ein Apple-Handy, weil sie es smart finden. So, da ist die Refurbished-Alternative, nicht aus irgendwelchen Nachhaltigkeitsgründen eine Alternative, sondern einfach aus Wirtschaftlichkeitsgründen. Und das müssen wir schaffen, dass da eine Reparatur von einem gebrauchten Gerät nicht teurer ist als irgendwie die Neuanschaffung von einem Gerät. So, ob man die Reparatur günstiger macht, oder die Neugeräte teurer macht. Man darf nicht vergessen, da sind ganz viele Umweltkosten externalisiert, so die nicht in den Preis, den man im Laden bezahlt, mit reinkommen. Kann in beide Richtungen gehen. Aber egal ob als Unternehmen oder als Konsument, Konsumentin, muss dieser Unterschied da sein. Es muss sich lohnen. Die wenigsten kriegen wir intrinsisch mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Reparatur muss sich lohnen und da hoffen wir ganz stark, dass diese Impulse, ja, die jetzt noch in nationales Recht bis Juli 2026 modifiziert werden müssen, dass die da was bewirken und dann wird es erste Urteile geben, dann wird man vielleicht nachbessern müssen. Generell bin ich, ja, großer Hoffnung eigentlich, dass wir da was erreichen können, vor allen Dingen, dass wir auch, egal ob in kleinen oder großen Reparaturbetrieben, viele Arbeitsplätze in Europa schaffen können, ein Tick weniger abhängig bei Rohstoffen werden. Wird sich zeigen, ja, was da die Zukunft bringt.
Ja, und ich habe aber auch tatsächlich den Eindruck, dass das Thema, was Sie gerade ansprachen, eben refurbished kaufen bei Elektrogeräten in den letzten Jahren eine ganz, ganz starke Akzeptanzzuwachs gewonnen hat. Also ähnlich wie von mir aus bei Kleidung, Secondhand auch früher stärker in den Markt gekommen ist und dass das heute auch viel mehr genutzt wird und auch viel mehr wahrgenommen wird. Und ich glaube, von daher bewegen wir uns in eine sehr, sehr gute und richtige Richtung. Ja, 1 Million Tonnen Elektroschrott im Jahr, das wollen wir nicht haben. Ein Teil davon ist es wirklich, aber ein sehr, sehr großer Teil lässt sich aber reparieren, lässt sich weiterverwenden. Und dazu hatten wir heute ein sehr, sehr spannendes und gutes Gespräch mit Daniel Büchle und Kai Keune. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit wieder fortsetzen.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch meinerseits.
Vielen Dank auch von mir.